Das Staatsarchiv und Forschungsinstitute gehören dazu. Diese Einrichtung zu führen ist eine Herausforderung und die geht jetzt an eine neue Chefin. Meldung mit Kerstin Reinsch.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Partzinger verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometern habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht alleine lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald hat es am Morgen einen Antiterror-Einsatz gegeben. Das hat ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Demnach ging es um den Vorwurf der Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation. Ein Verdächtiger wird beschuldigt, illegale Warentransporte aus Deutschland in die Republiken Donetsk und Lugansk organisiert zu haben. Die Gebiete liegen im russisch besetzten Teil der Ukraine. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gelten auch für diese Regionen strenge Sanktionen. Festgenommen wurde bei der Aktion heute niemand. Auch weitere Einzelheiten zum Verdächtigen wurden nicht bekannt. Nach Angaben eines RBB-Reporters ist der Einsatz inzwischen beendet.
In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet. Zum Auftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die am Vormittag verlesen wurde. Er sei bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympiabewerbung. Hauptaustragungsort der Spiele wäre das Berliner Olympiastadion. Sportarten wie Rudern, Triathlon oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. Die Entscheidung über ein deutsches Bewerbungskonzept soll bis Herbst 2026 getroffen werden. Der Manager der BR Wallis Niromant fordert den Berliner Senat im RBB 24 Inforadio auf, mehr zu tun, um die Menschen für die Bewerbung zu gewinnen. Man müsse klarmachen, dass nicht nur der Sport, sondern die gesamte Stadtgesellschaft von Olympia profitieren werde. Berlins landeseigener Klinikkonzern Vivantes hat im vergangenen Jahr fast 150 Millionen Euro Verlust gemacht. Diese Bilanz hat der Aufsichtsrat jetzt bestätigt. Das Defizit ist demnach das bislang größte, fiel aber deutlich geringer aus als befürchtet. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Geplant war mit einem Fehlbetrag von 175 Millionen. Verantwortlich für steigende Ausgaben waren vor allem teureres medizinisches Material und mehr Leasingpersonal. Die Investitionen des Vivantes-Konzerns lagen deutlich unter Plan. Grund waren Verzögerungen bei Bauprojekten. Im Jahresabschluss für 2024, den der Aufsichtsrat jetzt bestätigt hat, zeigt sich die Geschäftsleitung nach einem herausfordernden Jahr insgesamt zufrieden. Unter anderem, weil es sowohl beim Umsatz als auch der Zahl der Behandlungen ein Plus gab.
Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Am Nachmittag neben Sonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 18 und in Tempelhof 20 Grad, in Templin 19 und in Fürstenwalder Spree 22 Grad. Morgen viele Wolken und verbreitet Schauer, teils mit Gewitter, bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Und ich beginne mit einem Zitat. Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind. Weder von den Briten, noch von den Franzosen, noch von uns, von den Amerikanern auch nicht. Zitat Ende. Das sagte gestern Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem WDR-Europa-Forum in Berlin. Und dieser Satz, der sorgt nun für einigen Wirbel. Merz lässt sich davon aber offenbar nicht beirren. Bei einem Besuch heute in Finnland bekräftigte er die Freigabe an die Ukraine und sagte auch, das alles sei ja nichts Neues. Ist das jetzt eine Kehrtwende gegenüber der Politik von Vorgänger Scholz? Interessant ist ja, wer Merz jetzt kritisiert und wer ihn unterstützt. Darüber möchte ich jetzt reden mit Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel. Frau Nagel, aus der SPD, also dem Koalitionspartner der Union, wird der Kurswechsel, der mögliche, zurückgewiesen. Warum eigentlich?
Naja, SPD-Chef Lars Klingbeil sagt, das ist ja eigentlich tatsächlich nicht neu. Schon Olaf Scholz hat als Kanzler mal gesagt, dass es keine Beschränkungen mehr für die deutschen Waffen gibt. Damals ging es um die fortgesetzten Angriffe der Russen auf die ukrainische Stadt Kharkiv. Da hat man dann gesagt, okay, da darf jetzt auch von ukrainischer Seite auf russisches Gebiet geschossen werden mit deutschen Waffen. Und bei den deutschen Waffen muss man wissen, wir reden da über Waffensysteme, die bis zu 80 Kilometer weit ins Land schießen können. Das heißt, das ist jetzt keine weitreichende Waffengattung, die da über die wir da reden, sondern das wäre eigentlich erst relevant, wenn wir tatsächlich einen Taurus liefern würden, den Taurus Marschflugkörper, der fliegt bis zu 500 Kilometer weit. Da wäre dann eine solche Beschränkung, die zurückgenommen wird, entscheidend.
Geht es Merz jetzt bei seinem Satz, bei seiner Äußerung um das Symbol angesichts der technischen Voraussetzungen, die wir derzeit haben, eben keine weitreichenden Waffen dort zu haben?
Ich glaube schon, dass es ein Signal ist, was er nochmal setzen will. Er will, glaube ich, an vielen Stellen einfach nochmal zeigen, dass er jetzt jemand ist, der das Ganze in die Hand nimmt und macht. So, und also will er dem Kreml signalisieren, Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten klar machen, wir stehen an der Seite der Ukraine und wir sind bereit, da auch wirklich viel zu tun. Es ist sicherlich auch ein Signal an die Europäer zu sagen, guckt mal, ne, wir machen damit, wir ziehen damit, wir sind auch nicht mehr so zögerlich, wir diskutieren nicht alles fünfmal wie unter der früheren Regierung Scholz. Und es ist sicherlich auch das Signal an die USA zu zeigen, hier, guck Donald Trump, wir machen was. Und von den Signalen allerdings ist jetzt, was die rein praktische Auswirkung angeht, aber dann letztlich nicht so wahnsinnig viel übrig. Es sei denn, wie gesagt, man würde Taurus liefern. Danach sieht es aber im Moment nicht aus. Das muss man auch ganz klar dazu sagen.
Kommen wir mal zu den Unterstützern für die Aussage von Friedrich Merz. Die oppositionellen Grünen, die fordern ja schon länger einen härteren Kurs gegen den Aggressor Russland. Wie ist denn da die Äußerung zu werten, dass der Kanzler da richtig liegt?
Ich glaube, das ist schon nachvollziehbar, weil die Grünen ja auch immer gesagt haben, er hat es immer wieder angetextet, dass er Taurus liefern würde, wenn er Kanzler wäre, wenn er an der Regierung wäre. Also sagen sie jetzt muss er auch den zweiten Schritt nach dem ersten machen. Nicht nur über die Reichweitenbegrenzung sprechen, die er aufheben will oder die schon aufgehoben ist, sondern dann muss er eben auch hingehen und Taurus liefern. Das ist die Forderung, die jetzt einige von den Grünen erheben, die sich in verteidigungspolitischen Fragen auskennen. Und das ist natürlich jetzt, wo sie Druck erzeugen wollen. Und der Gegendruck kommt natürlich dann von Teilen aus der SPD, vom linken Flügel vor allen Dingen und eben von den Linken und natürlich auch vom Bündnis Sarah Wagenknecht, die sagen, das ist alles viel zu gefährlich, das führt alles in die falsche Richtung, das wird den Krieg nur noch ausweiten und noch größer machen. Das bringt alles nichts, lasst uns weiter diplomatische Bemühungen anstrengen.
Wir haben jetzt schon mehrfach über den Taurus-Marschflugkörper geredet und eine vielleicht Lieferung oder auch nicht. Die SPD ist da dagegen. Droht da jetzt möglicherweise, oder vielmehr die Linke, der linke Flügel der SPD, wie Sie eben ausgeführt haben, droht da vielleicht doch ein veritabler Koalitionsstreit jetzt?
Ich sehe da noch keinen Streit, aber es gibt natürlich Verwirrung darüber, warum sagt Merz das jetzt? Warum kommt gerade jetzt diese Äußerung? Warum stimmt man sich da nicht auch vielleicht ein bisschen besser ab? Mit wem ist das überhaupt abgestimmt? Wer wusste davon, dass diese Aussage kommt? Und ich glaube schon, dass das etwas ist, worüber man hinter verschlossenen Türen nochmal reden wird, wie viele Thesen und Aussagen es denn im Moment gerade im außenpolitischen Bereich gibt und inwieweit das immer auch die Rückendeckung der SPD hat. Ich glaube, da müssen Sie noch mal ein bisschen so intern reden.
Das wird sicherlich eine spannende Diskussion. Ganz herzlichen Dank ins Hauptstadtstudio zu meiner Kollegin Christina Nagel. Ist denn die Merz-Aussage, dass es keine Reichweitenbeschränkung mehr für deutsche Waffen für die Ukraine gibt, ein Politikum oder nicht? Die Frage wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen. 10:01 ist es jetzt. Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Ich bin bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Dieses Geständnis legte heute der Messerstecher von Solingen ab. Der Syrer hat im August letzten Jahres auf einem Stadtfest Menschen mit einem Messer angegriffen. 3 Menschen starben damals, 10 wurden verletzt. Und im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts in Düsseldorf hat heute nun der Strafprozess begonnen. WDR-Reporter René Rabenschlag war vorhin in Solingen unterwegs und hat die Stimmung erkundet.
In Solingen hat sich das Stadtleben 9 Monate nach dem Messeranschlag für die meisten Bürger wieder normalisiert. Es gibt wieder Stadtfeste und auch auf dem Fronhof, dem Tatort, haben längst wieder Cafés ihre Tische aufgestellt. Dennoch, an der kleinen Gedenkstätte vor der Stadtkirche bemerkt Pfarrerin Friederike Hörold, dass die Tat immer noch präsent ist.
Also was mich immer wieder berührt, ist, dass jeden Tag dort eine Kerze steht, dass jeden Tag dort Blumen liegen. Den Menschen ist nicht egal, was dort passiert ist, und die Menschen vergessen nicht, was dort passiert ist. Und sie vergessen vor allen Dingen nicht die Menschen, die dort gestorben oder verletzt worden sind.
Eines der Opfer ist Volker Eigemann. Er hat überlebt. Bis heute leidet er an Schmerzen und sein Arm ist teilweise gelähmt. An jenem 23. August des vergangenen Jahres besuchte er das 650-Jahre-Stadtfest von Solingen. Vor einer Bühne griff ihn der Täter von hinten an. Mit einem Messer schnitt er ihm ins Gesicht, Hals und Schulter. An den jetzt beginnenden Prozess hat Eigemann aber eigentlich kaum Erwartungen.
Angenommen, die würden ihn jetzt freisprechen, dann wäre ich, glaube ich, schon geschockt. Aber ansonsten ist mir das relativ egal. Wir haben überhaupt keine persönliche Beziehung. Also ich will den jetzt nicht gut reden, überhaupt nicht, aber der wollte mir persönlich ja gar nichts. Dem war ja scheißegal, wer da stand.
75.000 Besucher erwartete die Stadt zum Jubiläumsfest. Und genauso zufällig hätte jeder dieser Besucher auch Opfer des Attentäters werden können.
Also ich glaube, es gibt viele, viele Solinger, die das viel mehr beschäftigt, weil ich habe ja dann eine Woche lang gar nichts davon mitgekriegt. Also für mich war das ja schon lange passé, der war gefangen und alles, als ich wieder angefangen habe, normal zu denken.
Viele Opfer und Hinterbliebene des Anschlags sind Nebenkläger im Prozess gegen Issa Al-H. Einer der Anwälte ist Athanasios Antonakis.
Jeder hat ja was anderes erlebt. Ich habe eine Mandantin, die mit dem Messer so angegriffen wurde, dass sie bis heute den Arm kaum heben kann. Wir nicht wissen, ob die Schulter letztendlich lebenlang eingeschränkt bleibt. Andere Mandantin hat 2 Liter Blut verloren. Ein anderer Mandant hat mit ihm gekämpft bis zum Schluss. Psychologisch sind die natürlich alle sehr, sehr stark davon mitgenommen, teilweise auch bis heute arbeitsunfähig.
Bei einer Verurteilung wäre von dem Asylbewerber wohl kein Schadenersatz zu erwarten. Trotzdem, so Antonakis, sei der Strafprozess für die Opfer ein wichtiger psychologischer Schlussstrich.
Aber dem Mandanten geht es erstmal darum, dass überhaupt ein Schuldspruch stattfindet, ja, dass der Rechtsstaat zeigt, dass er sich da wehrt und eben solche Menschen auch zur Verantwortung zieht, die solche Taten begehen.
Wann hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert? Warum war der Mann nicht längst abgeschoben? Vor dem Hintergrund der nach wie vor laufenden Diskussion um Migrationspolitik werden auch diese Erkenntnisse von Interesse sein.
Aus Solingen berichtete René Rabenschlag, und der Angeklagte, der Tatverdächtige, hat zu Prozessauftakt heute ein Geständnis abgelegt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und da fangen wir mit Fußball an. Für den Traditionsklub Eintracht Braunschweig ist im Relegationsrückspiel ein weiteres Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga zum Greifen nahe. Die Niedersachsen gehen nämlich heute Abend vor heimischer Kulisse mit einem 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel in die zweite Partie gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Fußballreporter Robert Witt schaut voraus.
Gut eine Woche ist es nun her. Da war die Stimmung bei Blau-Gelb nach der Trainerentlassung am Ende. Und die Stimmung bei Blau-Schwarz nach dem Erfolg am letzten Spieltag auf dem Höhepunkt. Es brauchte 90 Minuten, um dieses Bild zu drehen.
Die Ausgangssituation ist gut, da ist eine Enttäuschung da.
Braunschweig geht mit einem 2:0 Vorsprung in das Rückspiel im Eintrachtstadion. Das Geheimnis nach dem Chaos im Saisonendspurt: Lockerheit im Kopf und Struktur in der Vorbereitung. Darum war das auch das Credo für die Tage vor dem Rückspiel, wie Interimscoach Marc Pfitzner betont.
Auch da haben wir wieder versucht, den Kopf freizukriegen, wie wir es auch im Hinspiel gemacht haben. Und ich glaube, diese Struktur, diese Frische, worüber wir jetzt auch schon oft gesprochen haben, die ist wichtig.
Eintracht Braunschweig hat gelernt, die Relegation als Chance zu verstehen und nicht mehr als Gefahr.
Ich bin zuversichtlich, ich bin überzeugt. Wir alle sind überzeugt. Ich glaube, eine Überzeugung ist da sehr, sehr wichtig.
Und trotzdem weiß Pfitzner,
es ist Halbzeit, es ist nichts gewonnen.
Oder um es aus Saarbrücken-Sicht zu sagen.
Wir haben Halbzeitstand 0-2. Deswegen glauben wir dran, da können das noch drehen.
FCS-Trainer Alois Schwarz musste sich viel Kritik anhören. Der Auftritt seiner Mannschaft? Defensiv. Zu defensiv. Einige sagten gar Angsthasenfußball.
Weil man ja nach 19 Jahren vielleicht endlich mal wieder ins Unterhaus zurückkehren kann, ist eine Enttäuschung da. Das kann ich alles nachvollziehen.
Es gehe nun um Balance und Mut.
Wir müssen nur ein bisschen couragierter auftreten, mutiger auftreten. Wir müssen auch natürlich dürfen die Bälle nicht so schnell verlieren.
Blau-Schwarz.
Ja, zu Helden zu werden.
Oder Blau-Gelb.
Ich bin absolut fokussiert.
90 Minuten plus X sind noch Zeit. Ein ganz spätes Happy End für diese Saison zu finden.
Robert Witt war das über das Relegationsrückspiel für die zweite Fußball-Bundesliga Braunschweig gegen Saarbrücken. Los geht's um 20.30 Uhr. Live und komplett zu hören auf sportschau.de. Und das gab's noch nie im deutschen Fußball. Fußballerinnen bei der TSG Hoffenheim haben bei einer Schwangerschaft nun Planungssicherheit. Im letzten Vertragsjahr wird das Arbeitspapier verlängert. Mehr von Sportreporterin Kersten Eichhorn.
Es ist ein Novum im Frauenfußball und ein ganz wichtiger Schritt bei der Vereinbarkeit von Profisport und Familie. Die Option für die Hoffenheimer Bundesligaspielerinnen, bei einer Schwangerschaft ihren auslaufenden Vertrag bei zumindest gleichbleibendem Gehalt um ein Jahr zu verlängern, sorgt für Planungssicherheit. In den vergangenen Jahren hätten sich immer mehr Profifußballerinnen während ihrer Karriere für die Gründung einer Familie entschieden, so TSG-Frauenchef Ralf Zwanziger in einer Vereinsmitteilung. Auch in Hoffenheim werde das Thema Familienplanung in Zukunft an Relevanz gewinnen. Die Möglichkeit zur Verlängerung des Profivertrags gebe den Spielerinnen die Möglichkeit, sich auf ihre Familie zu konzentrieren, ohne ihre berufliche Zukunft zu gefährden, ergänzte Hoffenheims Geschäftsführer Markus Schütz. Diese neue Möglichkeit zur automatischen Vertragsverlängerung für schwangere TSG-Spielerinnen gilt ab der kommenden Saison.
Soweit die Informationen von Kersten Eichhorn.
Werbung.
Das hört sich gut an.
Was?
Das, hä? War gestern. Heute ist...
Ah!
Weil Vertrauen gut und Kontrolle besser ist, nutzt Ihr Hörpartner immer die neuesten Messverfahren, um Ihren Hörerfolg zu kontrollieren. Denn eins ist klar, Hören kommt von Können. Wir setzen alles dran, damit Sie von unserem handwerklichen Können profitieren.
Nein!
Doch!
Oh!
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen, ist, wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Adyen. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
Zum Wetter in Berlin und Brandenburg. Im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken. Es bleibt aber recht mild. Aktuell so 20, 21 Grad in Berlin, 18 in Perleberg, 20 in Brandenburg an der Havel. Und im Nordwesten Brandenburgs sind auch heute noch einzelne Schauer möglich. In der kommenden Nacht dann bis nach Berlin rein.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch.
A24 in Richtung Berlin. Im Dreieck-Havelland auf der Überfahrt zur A10 Richtung Dreieckwerder gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskowallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauer Damm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße und rund um die Elsenbrücke. Mitte. Die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es staut sich auch auf den umliegenden Straßen. Mitte. Der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
Gleich 20 nach 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Mehr als 2100 Menschen arbeiten in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ihre Hauptaufgabe, die wichtigsten Kunstwerke Deutschlands zu sichern und zu erhalten. Die Stiftungsleitung, die wechselt heute. Nach 17 Jahren kommt eine neue Chefin. Meldung jetzt mit Kerstin Reinsch.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Partzinger verabschiedet worden. Kulturstaatsminister Weimer sagte, Partzinger habe sein Amt auf herausragende Weise ausgefüllt. Er sei Impulsgeber, Problemlöser und Leitstern auch in der europäischen Museumslandschaft gewesen. In Partzingers Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Bei der Veranstaltung im neuen Museum wurde heute die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt eingeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Kein anderes Land in der EU habe eine so lange Außengrenze zu Russland wie Finnland, betonte Merz. Es seien über 1300 Kilometer. Über diese Grenze hinweg werde die Migration instrumentalisiert, auch als Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. Das werde man nicht hinnehmen. Merz ist im Rahmen des nordischen Gipfels im finnischen Turku. Dort hat er auch mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson gesprochen. Im Zusammenhang mit Antiterrorermittlungen sind heute laut einem Medienbericht mehrere Gebäude in Berlin und Brandenburg durchsucht worden. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass unter anderem das Büro eines pro-russischen Vereins in Berlin-Friedrichshain betroffen war. Der Verein soll demnach die pro-russischen Republiken Donetsk und Luhansk mit Spendengeldern unterstützt haben. Auch in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald gab es am Morgen eine Razzia. Wie ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt hat, geht es um illegale Warentransporte in die pro-russischen Republiken. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand. Im Prozess um den Messerangriff von Solingen hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die zum Verhandlungsauftakt verlesen wurde. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. Drei Menschen wurden getötet. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Aus Solingen, René Rabenschlag.
Für die Opfer und Hinterbliebenen wird der Prozess zum einen eine psychologische Herausforderung, weil viele dem mutmaßlichen Täter zum ersten Mal ins Gesicht sehen können. Gleichzeitig erwarten sie durch einen Schuldspruch am Ende auch Gerechtigkeit. Für die Öffentlichkeit werden aber auch Details des Prozesses von Bedeutung sein. Wann hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert? Welchen Einfluss hatte der Islamische Staat, der sich zu diesem Anschlag bekannt hat? Und warum war er nicht schon abgeschoben? Das Urteil wird im September erwartet.
Berlin und weitere Bundesländer stellen am Nachmittag ihre Olympia-Bewerbung vor. Bei der Präsentation im Olympiastadion sind auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke dabei. Beide Länder bewerben sich gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Werner Schoninger, RBB 24.
Der Manager der BR Wollis, Niromant, begrüßte die Pläne. Im RBB 24 Inforadio sagte er, davon profitiere die gesamte Stadt. Zugleich forderte Niromant vom Senat mehr zu tun, damit die Bevölkerung mehr eingebunden wird. Denn Olympia funktioniere in einer sportbegeisterten, aber auch kritischen Stadt wie Berlin nur, wenn alle mitmachten. Sportsenatorin Sprange habe bislang noch nicht erklärt, wie sie die Bevölkerung und die Sportverbände einbinden will. Olympia bedeute zusätzliche Mittel für die Sportstätten der Stadt und könne ein neues Gemeinschaftsgefühl bewirken, so Niromant. In Paris sei das gelungen.
Berlins landeseigener Klinikkonzern Vivantes hat im vergangenen Jahr fast 150 Millionen Euro Verlust gemacht. Diese Bilanz hat der Aufsichtsrat jetzt bestätigt. Das Defizit ist demnach das bislang größte, fiel aber deutlich geringer aus als befürchtet. Kostentreiber waren den Angaben nach vor allem Mehrausgaben für medizinisches Material und für Leasingpersonal. Das musste wegen unbesetzter Stellen eingekauft werden. Trotzdem hat die Geschäftsleitung eine insgesamt positive Bilanz gezogen. So sei der Umsatz um 13% gestiegen. Außerdem seien mehr Patienten behandelt worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag Nebensonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Nachts wechselnd bewölkt und zeitweise regnerisch, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen viele Wolken und verbreitet Schauer bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 13.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Und wieder wurde ein Auto zur Waffe, diesmal in Liverpool. Gestern Abend raste ein Autofahrer in eine Menschenmenge, die Fußballmeisterschaft des FC Liverpool feierten. 27 Menschen kamen ins Krankenhaus, 4 von ihnen sind noch immer im ernsten Zustand. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, einen 53-jährigen Briten. Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger hat mal alle verfügbaren Informationen zusammengetragen. Frau Biesinger, was weiß man denn inzwischen über den Mann?
Ja, man weiß immer noch nicht mehr als die mageren Informationen, die die Polizei allerdings schon sehr kurz nach dem Vorfall bekannt gegeben hat. Eben, dass es ein 53-jähriger weißer Brite aus dem Raum Liverpool war, der wohl dieses Auto gefahren hat. Und ich nehme an, aus prozesstaktischen Gründen sagen sie jetzt im Moment noch nicht mehr dazu.
Gibt es denn ein Motiv oder war der Vorfall ein Unfall? Was weiß man da?
Also zu einem Motiv hat sich die Polizei auch noch nicht geäußert, aber nur ein Unfall in Anführungsstrichen ist es wohl auch nicht gewesen. Wenn man die ganzen Videos sich anguckt, die es von diesem Vorfall gibt, dann scheint dieses Auto am Anfang ganz langsam zu fahren und dann, so berichten das auch Augenzeugen, habe der Fahrer wohl mit Passanten gestritten. Vielleicht haben die gesagt, sie sollten hier nicht durchfahren. Und dann habe er plötzlich das Gaspedal durchgedrückt und sei eben eine Weile durch die Menge gerast. Also nur ein Unfall oder ein Versehen, das kann man eigentlich auch ausschließen.
Die Ermittlungsbehörden, die schließen ein terroristisches Motiv aus. Warum?
Ja, das hat die Polizei auch nicht weiter erläutert, aber schon nach Minuten nach der Tat, da geisterten die ersten hetzerischen Posts durchs Netz, dass das ein islamistischer Anschlag gewesen sein könnte. Und darum hat die Polizei dann eben auch ganz schnell das Profil des verhafteten Mannes veröffentlicht, als Hinweis, dass islamistischer Terror zunächst wohl nicht wahrscheinlich ist. Und sie hat offenbar auch keine andere Gesinnung feststellen können, sodass sie eben sich entschlossen hat, diese Aussage zu machen.
Frau Biesinger, die Stadt, die wollte ja gestern ihren FC Liverpool feiern. Jetzt stehen die Menschen unter Schock. Wie geht denn Liverpool? Wie gehen die Menschen damit um?
Ja, Entschuldigung. Die Hymne des Vereins, die heißt ja nicht umsonst You Never Walk Alone. Also alle preisen den Zusammenhalt, den die Stadt hier seit gestern Abend zeigt. Und der Bürgermeister hat das hier in einem Interview auch nochmal geschildert. Nach dem Zwischenfall, da wurde gemäß des Notfallplans für diese Großveranstaltung der öffentliche Nahverkehr in Liverpool eingestellt. Und es waren ja noch unglaublich viele Menschen unterwegs, die dann eben gestrandet waren. Und Fans haben dann Wildfremde mit zu sich nach Hause genommen und die Menschen haben sich umeinander gekümmert. Und vorhin hat sich auch Jürgen Klopp zu Wort gemeldet. Der hat den FC Liverpool ja bis zur letzten Saison trainiert und er war am Wochenende auch bei den Feiern dabei und er schrieb, er sei schockiert und am Boden zerstört und in Gedanken bei der Familie und bei den Familien der Verletzten und das ist dieses Gefühl des Zusammenstehens, das in Liverpool gerade ganz groß geschrieben wird.
Und die britische Regierung, wie reagiert Premier Starmer?
Der hat gleich unmittelbar nach den Ereignissen sich zum ersten Mal auf der Plattform X geäußert und seitdem im Grunde den Prozess auch weiter begleitet. Und vorhin ist er hier zum ersten Mal im Fernsehen vor die Kamera getreten und hat auch gesagt, Liverpool steht zusammen und das ganze Land steht hinter den Menschen in Liverpool. Also wir stehen mit Liverpool zusammen. Und er hat dann nochmal die Ersthelfer gelobt, die fantastische Arbeit, die sie gestern geleistet haben und auch jetzt immer noch. Und er hat auch erklärt, er werde über die polizeilichen Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten. Da erwarten wir ja auch noch Erkenntnisse.
Frau Biesinger, nochmal zurück zu diesem Vorfall gestern Abend. Eine Frage steht ja jetzt im Raum. Die Feiermeile für den FC Liverpool, die war ja eigentlich ganz gut abgesichert. Wie konnte eigentlich dieser Autofahrer da reinkommen?
Das ist genau die Frage, die hier den ganzen Tag auch von den Reportern, die da am Polizeiflatterband am Tatort stehen, gestellt wird. Und es kommen dann Stadtverordnete oder ähnliche vorbei, die alle sagen, ja, das wissen wir im Moment auch noch nicht. Also das ist wirklich eine der entscheidenden Fragen vermutlich, ob es da Pannen gab, dass eine Absperrung nicht an der richtigen Stelle war oder zu früh aufgehoben wurde. Und das wird, glaube ich, ein wichtiges Ermittlungsergebnis sein, wie der Autofahrer da reingeraten konnte. Bisher haben immer alle betont, das Sicherheitskonzept sei eben sehr sorgfältig durchdacht gewesen. Und man kann da jetzt nur darauf warten, dass es da Ergebnisse gibt.
Ganz herzlichen Dank nach London zu unserer Großbritannien-Korrespondentin Gabi Biesinger. Der Tag nach dem Schrecken in Liverpool. Jetzt wird nachgedacht, welche Konsequenzen diese Tat haben kann. Ein Autofahrer war gestern Abend in eine Menschenmenge, in einer feiernden Menschenmenge gefahren. 27 Menschen wurden dabei verletzt. 13.30 Uhr ist es jetzt, 13:30. Für den Fall, dass es zu Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt, könnten die im Vatikan stattfinden. Das war immer wieder mal in den vergangenen Wochen zu hören. Das Wall Street Journal hat sogar schon Einzelheiten einer möglichen US-Delegation genannt, die dann nach Rom reisen würde. Und auch für die vatikanische Seite waren einige Namen zu hören. Allerdings sieht es bisher nicht so aus, als ob der Aggressor Russland für Verhandlungen im Vatikan ist. Was aus dem Kreml zu hören ist, klingt eher nach einem Nein. Unser Vatikan-Korrespondent Nikolaus Nützel hat sich mal angeschaut, was historisch für den Vatikan als Friedensstifter spricht und was möglicherweise auch dagegen. Er fängt dabei mit der Amtseinführung des neuen Papstes an.
La pace sia con tutti voi.
Friede sei mit euch. Das waren die ersten Worte, mit denen der neu gewählte Papst Leo XIV. Die Menschen grüßte, die ihm zujubelten. Dass das Kirchenoberhaupt die Rolle eines Friedensbotschafters einnimmt, sei in der rund 2000-jährigen Geschichte des Papsttums etwas vergleichsweise Neues, stellt der Religionshistoriker Jörg Ernesti von der Universität Augsburg fest. Der Kirchenstaat, der große Teile Mittelitaliens umfasste, hatte eine eigene Armee, bis er im Zuge der Einigung Italiens im Jahr 1870 aufgelöst wurde. Und wenn man noch weiter zurückschaut, sieht man Päpste in einer nochmal ganz anderen Rolle.
Ehrlicherweise muss man ja zugeben, dass die Päpste im Mittelalter selbst zu Kriegen aufgerufen haben und diese organisiert haben. Also wenn man an die Kreuzzüge etwa denkt gegen die Moslems im Heiligen Land, das waren schon ziemlich grausame Unternehmungen.
Mit der Auflösung des Kirchenstaates 1870 konnte sich der Vatikan dann aber auf eine andere Rolle besinnen als Vermittler und Friedensstifter.
Er ist in keines der internationalen Bündnissysteme eingebunden. Er hat auch keine starken eigenen politischen Interessen. Die Außenpolitik des Heiligen Stuhls ist wertegeleitet.
Wertegeleitet bei Konflikten zwischen Staaten vermitteln, das versuchte Leo XIII., an den der aktuelle Papst bei der Wahl seines Namens anschließt, Ende des 19. Jahrhunderts bei mehreren Gelegenheiten. Etwa als die damaligen Kolonialmächte Deutschland und Spanien um eine Inselgruppe im Pazifik stritten.
1885 etwa hat er einen Schiedsspruch vorgelegt zwischen Deutschland und Spanien in der Frage der Karolineninseln und damit eine kriegerische Auseinandersetzung der beiden Staaten vermieden.
Allerdings musste der Heilige Stuhl in seiner mehr als 150-jährigen Geschichte als Friedensmittler auch herbe Rückschläge hinnehmen. Die Aufrufe von Papst Benedikt XV., den Ersten Weltkrieg zu beenden, blieben ohne Widerhall. Der Augsburger Kirchenhistoriker Ernesti zitiert Berichte über ein Gespräch, das Benedikt XV. Mit einem Vertrauten geführt habe. Darin sei der Papst zu einer ernüchternden Einsicht gekommen.
Ich appelliere an die Katholiken in Frankreich, in England und Deutschland, den Krieg zu beenden. Aber die Katholiken fühlen sich eher als Engländer, Franzosen und Deutsche, als sie sich als Katholiken fühlen. Das ist das Grundproblem bei diesem Krieg.
Auch im Zweiten Weltkrieg konnte der Vatikan der Gewalt kaum etwas entgegensetzen. In der Zeit des Kalten Krieges aber habe es durchaus Erfolge gegeben, stellt der Historiker Ernesti fest. Als 1962 während der Kuba-Krise ein Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion drohte, richtete Papst Johannes der 23. einen eindringlichen Friedensappell an die Großmächte. Im katholischen Lateinamerika brachte rund 20 Jahre später eine Friedensinitiative des Vatikan einen klaren Erfolg. Johannes Paul II. Konnte 1984 den Abschluss eines Vertrags zwischen Chile und Argentinien verkünden. Die beiden Länder legten einen Grenzkonflikt bei, der in einen Krieg zu münden drohte. 2,5 Jahre später besuchte Johannes Paul II. Chile und wurde mit Marschmusik begrüßt. Das Staatsfernsehen bedankte sich beim Heiligen Vater für den Frieden, den er vermittelt habe.
Gracias por la paz, Santo Padre.
Zwischen Argentinien und Chile hat der Vatikan direkt vermittelt. Falls der Heilige Stuhl sich in die Suche nach einer Lösung für die Ukraine einbringen könnte, wäre seine Rolle wahrscheinlich zurückgenommener. In der Diplomatie gäbe es den Begriff der guten Dienste, erklärt der Religionshistoriker Jörg Ernesti.
Da würde ein Raum zur Verfügung gestellt im Vatikan. Da würden die Gespräche vielleicht anmoderiert, da würden Hilfestellungen geleistet.
Für den Vatikan als Ort solcher Dienste spreche einiges, findet Ernesti. Anders als die Türkei, wo die letzten Kontakte zwischen Russland und der Ukraine stattfanden, ist der Vatikan nicht Teil der NATO. Aber genaue Vorhersagen, welche Rolle der Heilige Stuhl einnehmen könnte, seien nicht möglich.
Aus Rom war das Nikolaus Nözel über die Rolle des Vatikan als Friedensstifter.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
0,3% im Minus. So sieht die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die IHK, die deutsche Wirtschaft am Ende des Jahres. Das heißt, nach 2 Jahren Rezession wird es 2025 wohl ein drittes geben. Das wäre das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Die DIHK hat rund 23.000 Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen nach ihrer Geschäftslage befragt und auch nach ihren Prognosen. Und die Zahlen kennt unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Ein Viertel der deutschen Firmen schätzt ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Nur eine Minderheit macht gut Geschäfte oder erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Insgesamt plant aber knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann vor allem für Ersatzausrüstung oder um zu rationalisieren. Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik. Auf Nachfrage erläutern sie, was sie damit meinen. Die Behörden arbeiten ihnen zu langsam, Genehmigungsverfahren ziehen sich und es wird zu wenig gegen drohende oder schon existierende Zölle unternommen. Zu schaffen macht den Betrieben außerdem die schwache Nachfrage im Inland und die hohen Arbeits- und Energiekosten. Die DIHK fordert deshalb ein schnelles, kleines Konjunkturpaket von der neuen Bundesregierung. Bis zur Sommerpause könne sie es noch schaffen, zum Beispiel die Stromsteuer und die Netzentgelte zu senken.
Soweit Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über die Konjunkturprognose der DIHK. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die schlagen natürlich auch auf den Konsum durch. Zum Beispiel werden nach wie vor europaweit Autos nicht sonderlich gut verkauft. Der Absatz tritt auf der Stelle. Mehr dazu aus Brüssel von Jakob Mayer.
Der Automarkt in der Europäischen Union tritt auf der Stelle. Seit Jahresbeginn sind die Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr um 1,2% leicht gesunken. Im April wurden dagegen mit 1,3% etwas mehr Fahrzeuge neu zugelassen als vor einem Jahr. Die Verkäufe von Elektroautos legten nach der Schwäche im Vorjahr wieder kräftig zu. In den ersten 4 Monaten ist der Absatz um gut ein Viertel gestiegen. Der Marktanteil von batteriebetriebenen Autos beträgt jetzt 15,3% gegenüber 12% vor einem Jahr. Dabei wurden in Deutschland, Belgien und den Niederlanden kräftige Zuwächse verzeichnet. In Frankreich ging der Absatz trotz der Erholung im April zurück. Tesla kann davon allerdings nicht profitieren. Die Verkäufe des Unternehmens von Elon Musk sind seit Jahresanfang um 46% eingebrochen. Im April verkaufte Tesla 53% weniger Autos als im Vorjahresmonat. Hybridfahrzeuge sind weiter die beliebteste Antriebsart. Sie machen inzwischen ein Drittel des Marktes aus. Die Verkäufe von Hybridautos legten seit Jahresbeginn um 21% zu, während der Absatz von Benzinfahrzeugen um die gleiche Marge sank.
Aus Brüssel war das Jakob Mayer mit den jüngsten Daten zum europäischen Autoabsatz. Zu den Temperaturen in Berlin und Brandenburg. 19 bis 21 Grad derzeit in Berlin. 20 sind es in Potsdam und in Prenzlau sind es 19 Grad. Im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken. Und im Nordwesten sind dann auch einzelne Schauer möglich. In der kommenden Nacht im Westen und Norden dann etwas Regen, vielleicht bis rein nach Berlin bei 14 bis 12 Grad. Und morgen wird ein etwas unangenehmer Tag. Viel Regen, kaum Sonne.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A24 Richtung Berlin, im Dreikaufland auf der Überfahrt zur A10 Richtung Dreikwerder, Behinderungen nach einem Unfall. A114 Stadt auswärts, zwischen Schönerlinder Straße und Dreieck-Pankow steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Geduld brauchen Sie auch auf dem Spandauerdamm vor dem Stadtring stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte, die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Es staut sich auch auf den umliegenden Straßen. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Den Livestream im RBB24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
Es wird gleich 13.40 Uhr.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist die größte Kultureinrichtung Deutschlands. 21 Museen sowie die Staatsbibliothek, das Staatsarchiv und Forschungsinstitute gehören dazu. Diese Einrichtung zu führen, das ist eine Herausforderung. Und die geht jetzt an eine neue Chefin. Meldung mit Kerstin Rentsch.
Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Kulturstaatsminister Weimar hat sie als kluge Strategin gewürdigt. Mit Ackermann gäbe es eine Chance auf eine noch größere internationale Strahlkraft der Stiftung. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das staatliche Institut für Musikforschung. Sie ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt.
Berlin präsentiert am Nachmittag mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympia-Bewerbung. Der Manager der BR Volleys, Niromant, hat die Pläne im RBB24 Inforadio begrüßt. Die Initiative No Olympia plant dagegen ein Volksbegehren gegen die Ausrichtung. An Christine Schenten, RBB24 Landespolitik.
Uwe Hicksch, Vertreter der Initiative No Olympia und Geschäftsführer der Naturfreunde Berlin, sagte Radio 3 vom RBB, er glaube, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner sei gegen Olympia. Die Spiele würden besonders die Lebenssituation armer Menschen verschlechtern. In Paris seien beispielsweise im Zuge des Events wohnungslose Menschen aus der Stadt gedrängt worden. Der Umweltverband BUND äußert ebenfalls Zweifel, vor allem an der Nachhaltigkeit möglicher Spiele. Olympia habe in der Vergangenheit oft ungenutzte Sportstätten und Umweltschäden hinterlassen. Heute wird das Bewerbungskonzept im Berliner Olympiastadion vorgestellt. Ob es aber tatsächlich zu einer offiziellen Bewerbung kommt, entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Im Zusammenhang mit Antiterrorermittlungen sind heute laut einem Medienbericht mehrere Gebäude in Berlin und Brandenburg durchsucht worden. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass unter anderem das Büro eines prorussischen Vereins in Berlin-Friedrichshain betroffen war. Der Verein soll demnach die prorussischen Republiken Donetsk und Luhansk mit Spendengeldern unterstützt haben. Auch in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald gab es am Morgen eine Razzia. Wie ein Sprecher des Generalbundesanwalts dem RBB bestätigt hat, geht es um illegale Warentransporte in die pro-russischen Republiken. Festgenommen wurde bei der Aktion niemand. In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet. Zum Auftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die am Vormittag verlesen wurde. Er sei bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. Drei Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im Mai erneut leicht verbessert. Sie bleibt aber insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Das zeigen die neuen Daten des Marktforschungsinstituts GfK in Nürnberg. Demnach sind die Konjunktur- und Einkommenserwartungen zwar gestiegen, gleichzeitig sorgt aber der Zollstreit mit den USA für Verunsicherung. Es werde lieber gespart statt investiert, so die Konsumexperten. Bundesgesundheitsministerin Warken will die Online-Verschreibung von medizinischem Cannabis deutlich einschränken. Die CDU-Politikerin sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, eine gründliche Untersuchung vorher müsse zur Pflicht werden, bevor ein Rezept ausgestellt wird. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Seit der Teillegalisierung von Cannabis ist Medizinalcannabis nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft. Damit sind bestimmte Sicherheitsvorgaben weggefallen. Der Verbrauch hat sich nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte im vergangenen Jahr von etwa 30 auf 100 Tonnen mehr als verdreifacht. Warken bezeichnet das als besorgniserregend und spricht von einer Unwucht, gegen die man vorgehen müsse. Medizinalcannabis soll gezielt Menschen mit schweren Erkrankungen helfen, etwa bei chronischen Schmerzen, Spastiken bei Multipler Sklerose oder bei Übelkeit durch Chemotherapie. Es wirkt entspannend und schmerzlindernd. Es ist nicht für den allgemeinen Konsum gedacht.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag Nebensonne, vor allem in Richtung Prignitz und Ruppiner Land, dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Aktuell in Berlin-Pankow 19 und in Steglitz 21 Grad, in Neuruppin 18 und in Senftenberg 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, zeitweise regnerisch, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen viele Wolken und verbreitet Schauer, teils mit Gewittern bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Nach 17 Jahren wurde heute Hermann Parzinger als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand verabschiedet. Geht von Bord des riesigen Kulturtankers mit zahlreichen Museen und Einrichtungen. Sein Blick zurück ist positiv, was schwierige Reform- und Bauprojekte angeht. Der Blick nach vorn ist allerdings getrübt durch die Angst vor zunehmender Einflussnahme von rechts, sagt Parzinger.
Im Moment ist noch so, dass wir fast auf so einer Art Insel der Glückseligkeit uns bewegen, weil in Berlin spürt man das noch nicht so. Aber der Deutsche Museumsbund hat ja vor kurzem in Chemnitz eine Tagung eben zum Kulturkampf von rechts durchgeführt. Und wenn man da mal hört von den Kollegen, der Einfluss auf Programme, wo man versucht Mittel zu streichen, weil angeblich Kulturprogramme woke sind oder zu divers, keine Ahnung, was vielmals gar nicht stimmt. Ja. Und die Reform der SPK, das neue Gesetz, hat ja einen Punkt, dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SPK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen.
Das sagt Hermann Parzinger, scheidender Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Gespräch mit ihm können Sie hier bei uns im RB24 Inforadio um kurz vor 14:30 hören oder schon jetzt in unserer Inforadio-App. Sie sind schwer zu überwachen, aber geben vielen ein Gefühl der Sicherheit. Messerverbote. Die werden häufig bei Großereignissen verhängt oder dort, wo viele Menschen zusammenkommen. In Berlin gibt es seit gestern an vielen großen Bahnhöfen ein Messerverbot. Ein Versuch, dieses Gefühl wieder zu verbessern, sind diese Messerverbote. Die gelten seit gestern, wie gesagt, an vielen Bahnhöfen verhängt von der Bundespolizei. RBB24-Reporter Kavi Koroschi hat die Einzelheiten.
Berlin Alexanderplatz. Hier gilt seit gestern ein Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen. Die sogenannte Messerverbotszone hat die Bundespolizei erlassen. Pia, Studentin 19, findet das gut.
Das, was ich vom Alex mitbekommen habe und was ich selbst so erlebt habe, waren halt oft irgendwie Messerangriffe. Einmal so halb, also so aus Entfernung. Man hat es mehr gehört, als dass ich es wirklich gesehen habe. Aber war schon gruselig. Ich habe es von Freunden oft gehört, dass sie es öfter erlebt haben. Deswegen könnte ich es mir bisher auch gut vorstellen. Also wenn es funktioniert und umgesetzt wird, wäre natürlich cool.
Das Verbot gilt nicht nur für den Alexanderplatz, sondern auch für den Hauptbahnhof, den Zoologischen Garten, Friedrichstraße, Gesundbrunnen, Spandau, den Ostbahnhof, Warschauer Straße, Ostkreuz, Lichtenberg, Neukölln und Südkreuz. Jeweils von 14 bis 4 Uhr. Die Bundespolizei erklärte auf Anfrage schriftlich:
Polizeiliche Erfahrungen zeigen, dass gerade in der sogenannten Alltagsgewalt Situationen, zum Beispiel unter dem Einfluss von Alkohol, eskalieren und mitgeführte Waffen und gefährliche Gegenstände eingesetzt werden.
Die meisten hier am Alexanderplatz begrüßen die Maßnahme, fragen sich aber auch, wie sie durchgesetzt werden soll. Rentnerin Petra Daut zum Beispiel.
Wäre super, aber sehen Sie ja selber, wie es durchgesetzt wird. Sehen Sie ja einen Polizisten, eine Kontrolle. Sicher wäre es und gut wäre es auch, gerade bei denen, was jetzt alles abläuft und was sich verschlimmert.
Es ist nicht das erste Mal, dass es das Mitführverbot gibt. Zuletzt im März verhängte die Bundespolizei an denselben Bahnhöfen die Verbotszone. In 3,5 Wochen wurden unter anderem 146 Messer und weitere Waffen sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Zudem gelten im Görlitzer Park, am Leopoldplatz und am Cottbusser Tor Mitführverbote. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, einen Schritt weiter zu gehen und flächendeckende Verbote auszusprechen.
Es wird eine Sicherheit suggeriert, die aber nicht da ist. Wenn wir uns nur mal die Messergewalttaten in Berlin angucken und eine Karte legen würden mit roten Punkten, wäre das flächendeckend und eben nicht nur am Görli, am Kotti und am Leopoldplatz.
Letztlich könne eine Verbotszone aber lediglich ein Baustein sein, um Messerangriffe zu verhindern. Und Gewalttaten von Terroristen oder Amokläufern wie zuletzt in Hamburg könnten die Verbote sowieso nicht stoppen. Hier am Alexanderplatz fragen sich einige Passanten deshalb, wie nachhaltig die Verbote tatsächlich sind. So wie die Studentin Smantje, 25 Jahre alt.
Ich glaube, das ist nur so eine Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung. Und es gibt ja Gründe, warum Menschen vielleicht warum Menschen Messer und Waffen dabei haben. Und ich denke, da sollte man vielleicht hier ansetzen und mit den Menschen sprechen, als es einfach zu verbieten.
Seit gestern also gelten an verschiedenen Bahnhöfen in Berlin Messerverbotszonen. Reaktionen darauf hat RBB-Reporter Kaveh Koroschi gesammelt. Mit den verschärften Grenzkontrollen soll ungewünschte Migration eingedämmt werden. Sie behindern aber auch erheblich den Grenzverkehr. So ist etwa der Stau bei der Einreise aus Polen, vor allem für Pendler, ein ziemliches Problem. An der deutsch-französischen Grenze soll sich das jetzt ändern. Drei CDU-Bundestagsabgeordnete aus der deutsch-französischen Grenzregion fordern zusammen mit drei französischen Abgeordneten andere Grenzkontrollen. Sie haben einen Brief an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und an den französischen Innenminister Bruno Retailleau geschickt. Unsere Korrespondentin in Saarbrücken, Sabine Wachs, weiß mehr.
Die sechs Parlamentarier aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, aus Baden-Württemberg und dem Elsass schlagen unter anderem Pendlerspuren an den Grenzübergängen vor. Menschen, die von Berufswegen die Grenze täglich und vor allem zu den Stoßzeiten überqueren, könnten ihre Autos als Pendlerfahrzeuge registrieren und kennzeichnen lassen und so ohne große Behinderungen von einem Land ins andere fahren. Außerdem sprechen sich die Parlamentarier gerade zur Rush-Hour auch für mehr Kontrollen im Hinterland aus. Diese könnten gemeinsam von deutschen und französischen Grenzschützern durchgeführt werden. Auch ein gemeinsames Vorgehen bei Zurückweisungen schlagen die Abgeordneten dem Bundesinnenminister und seinem französischen Kollegen vor. Das wäre ein Signal an die Menschen in Frankreich und in Deutschland, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um Abschottung handele, sondern sie vielmehr einem gemeinsamen Ziel dienen. Unter anderem diese Vorschläge sollen Mitte Juni in einer gemeinsamen deutsch-französischen Resolution münden. Dann tagen sowohl die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung in Paris als auch der Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Mainz.
Aus Saarbrücken berichtete Sabine Wachs. Cannabis. Experten lobpreisen Medizinalcannabis als hilfreich in der Schmerztherapie und statt auf dem Schwarzmarkt können Cannabis-Patienten ihren Stoff per Rezept von der Apotheke bekommen. Jedoch wähnt Gesundheitsministerin Warken hier ein großes Problem. Warum? Unser Hauptstadtkorrespondent Karl-Dietrich Meurer berichtet.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU will den einfachen Zugang zu medizinischem Cannabis deutlich erschweren. Hintergrund ist der starke Anstieg des Verbrauchs seit der Teillegalisierung von Cannabis im letzten Jahr. Seitdem wird Medizinalcannabis nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft. Wichtige Sicherheitsvorgaben sind entfallen. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt Warken, dadurch sei es sehr leicht möglich,
dass man durch eine Online-Verschreibung an Medizinalcannabis kommt, ohne dass da eine ordentliche Untersuchung stattfindet, ob es überhaupt angezeigt ist. Also da klicke ich so ein paar Checkkästchen an und dann bekomme ich das Rezept.
Die Gesundheitsministerin stützt sich auf Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Demnach hat sich der Verbrauch von medizinischem Cannabis seit April letzten Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von etwa 30 auf 100 Tonnen mehr als verdreifacht. Warken befürchtet Missbrauch.
Das ist schon besorgniserregend, dafür ist es nicht gedacht und deswegen wollen wir diese Einfachheit der Online-Verschreibung einfach beschränken, indem eine richtige Untersuchung auch vorgeschaltet wird.
Medizinalcannabis soll gezielt Menschen mit schweren Erkrankungen helfen, etwa bei chronischen Schmerzen, Spastiken, bei multipler Sklerose oder bei Übelkeit durch Chemotherapie. Es wirkt entspannend und schmerzlindernd. Es ist nicht für den allgemeinen Konsum gedacht.
Aus dem Hauptstadtstudio berichtete Karl-Dietrich Meurer über die neue Debatte über die Online-Verschreibung von Medizinalcannabis.
RBB 24 Inforadio Kultur.
um gleich 2:06. In Syrien unter dem Assad-Regime wurden unzählige Bücher verboten und Kultur ausgebremst. Nun feiern die Syrer eine Art intellektuelle Wiedergeburt. Aber nicht alle. Während bei Buchverlegern Aufbruchstimmung herrscht, hat die Kunstszene Angst, dass freie Kunst und deren Darstellung bei der islamistisch geprägten Regierung kaum möglich sein wird. Nahost-Korrespondentin Nina Amin hat sich dazu in Damaskus umgehört.
Ratgeber, Liebesromane oder politische Bücher. An den Freiluft-Bücherständen auf Damaskus Straßen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das war nicht immer so. Radwan Jabali wischt den Staub von den Covern. Jetzt, sagt der Bücherverkäufer, bietet er erstmals offen Werke zum Verkauf an, die während des Assad-Regimes verboten waren.
Jedes intellektuelle Buch, in dem ein kritisches Wort über die Partei, über die Regierung stand, wurde verboten. Und wer es verkaufte, bekam Probleme. Das war schlimmer als Drogen oder Waffen zu verkaufen.
Damals war es lebensgefährlich, Bücher ins Land zu schmuggeln, bestätigt Wahid Tadja, Pressesprecher des Verlags Dar-e-Fikr, was auf Deutsch so viel heißt wie Haus des Denkens. Nach Ende der mehr als 50-jährigen Herrschaft der Assad-Familie hat sich für Verleger alles geändert, meint Tadja.
Zum ersten Mal spüren wir jetzt Freiheit, die Freiheit des Wissens. Es gibt keine verbotenen Bücher mehr.
Für Tadja, der in Frankreich studiert hat und dessen Frau und Töchter, wie er betont, keine Kopftücher tragen, gibt es aber eine Grenze.
Wir zum Beispiel als Verlag drucken keine erotischen Bücher oder solche, die gegen bestimmte gesellschaftliche Werte verstoßen.
Das sei aber Verlagslinie, keine staatliche Vorgabe. Was manche für unangemessene Erotik, Verstoß gegen Werte halten, ist für Rula Sulaiman von der Sawaya Art Gallery schlicht künstlerische Freiheit. In ihrer Altbauwohnung in einem christlichen Viertel in Damaskus findet man Skulpturen, Aktmalerei, moderne Kunst. Der neuen islamistisch geprägten Übergangsregierung traut sie nicht.
A guy from HTS came to me and said that you are not allowed to make sculptures because it's haram.
Skulpturen seien verboten, also haram im Sinne der religiösen Vorschriften, hat der HTS-Mann ihr bei seinem Galeriebesuch gesagt. Nach seinem Besuch habe sie Angst bekommen.
Ich habe es hier mit Dschihadisten zu tun. Wer wird mich beschützen, wenn so jemand in die Galerie kommt und anfängt, alles zu zerschlagen und die Kunstwerke niederzubrennen? Niemand. Sie werden sagen, dass es die Tat eines Einzelnen war.
Rula Sulaiman denkt darüber nach, Syrien zu verlassen, auch wenn ihre Galerie eine feste Institution ist. In der Hauptstadt sei es vielleicht sicher, sagt die Galeristin, weil die Welt auf Syrien schaut und die neue Regierung für den Wiederaufbau auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Aber
Damascus now is a bubble. I don't know when the bubble boom.
Damaskus ist eine Blase. Niemand weiß, wann diese Blase platzen wird.
Eine neue kulturelle Freiheit für Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes? Tja, es kommt drauf an, wen man fragt, berichtet Nahost-Korrespondentin Nina Amin.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Zum Wetter in Berlin und Brandenburg. Im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken. Es bleibt aber recht mild. Aktuell in Berlin zwischen 19 und 21 Grad. Cottbus meldet 19. und Perleberg sind es 18 Grad. Im Nordwesten sind heute auch noch einzelne Schauer möglich in der kommenden Nacht. Im Westen und im Norden etwas Regen, vielleicht bis rein nach Berlin bei 14 bis 12 Grad. Morgen dann ein ziemlich unangenehmer Tag. Kaum Sonne, viele Wolken mit Regen, manchmal auch Gewitter. Dazu windig bei höchstens 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reitsch.
A24 in Richtung Berlin, im Dreikarfeland auf der Überfahrt zur A10 Richtung Dreikwerder, Behinderungen durch eine Unfallaufnahme. A114 Stadt auswärts, zwischen Schönerlinder Straße und Dreieck-Pankow steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin, Oberschöneweide. Der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagenstraße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch am Julius-Turm statt einwärts, dann auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke. Mitte, die Janowitzbrücke ist nach einem Unfall in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es staut sich auch auf den umliegenden Straßen. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt.
14 Uhr ist es damit geworden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Ja zu Olympia. Schon gestern warben ja viele Promis und Sportler für Olympische Spiele in Berlin. Heute nun wird's offiziell. Der regierende Bürgermeister bringt zusammen mit mehreren Ministerpräsidenten eine gemeinsame Bewerbung auf den Weg an historischem Ort im Olympiastadion. Meldung jetzt mit Kerstin Reinsch.
Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer stellen gerade ihre Pläne für eine Olympia-Bewerbung vor. An der Präsentation im Olympiastadion nehmen unter anderem der regierende Bürgermeister Wegner und Ministerpräsident Woidke teil. Das Olympiastadion soll demnach auch der wichtigste Austragungsort der Sommerspiele werden. Wettkämpfe in anderen Sportarten wie Rudern oder Golf könnten in Potsdam oder Bad Saarow stattfinden. Im Gespräch für eine Bewerbung sind die Jahre 2036, 2040 und 2044. Die Grünen sind gegen das Vorhaben. Sie zweifeln an einer seriösen Finanzierung und daran, dass die Bevölkerung von den Investitionen profitiert. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie wurde bei einem Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel in ihr Amt eingeführt. Ihr Vorgänger Hermann Parzinger wurde nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Peter Klinke, RBB 24.
Parzingers Nachfolgerin Marion Ackermann tritt ihr Amt am kommenden Sonntag an. Sie war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Die Stiftung ist mit mehr als 2100 Mitarbeitern Deutschlands größte Kultureinrichtung. Zu ihr gehören auch die staatlichen Museen zu Berlin.
In Düsseldorf ist der Prozess um den Messerangriff von Solingen gestartet. Zum Auftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, heißt es in einer Erklärung, die am Vormittag verlesen wurde. Er sei bereit, das Urteil entgegenzunehmen. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. Drei Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet damit, dass die Wirtschaft weiter schrumpft. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% zurückgeht. RBB 24 Inforadio-Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
Ein Viertel der deutschen Firmen schätzt ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit macht gut Geschäfte oder erwartet, dass es bald